SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der bei seiner Arbeit schon von Haien angegriffen und von einer Reißratte ins Hinterteil gebissen wurde und der sich immer zu helfen wusste. Seit 20 Jahren erforscht er die Wanderungen von Tieren und dazu hat er ein revolutionäres satellitengestütztes Beobachtungssystem für wilde Tiere entwickelt. Er nennt es das Internet der Tiere. Hallo und herzlich willkommen, Martin Wikelski.
Hallo, freut mich, danke schön.
Herr Wikelski, Sie sind Biologe und Verhaltensforscher. Sie arbeiten am Max-Planck-Institut in Radolfzell. Da sind Sie der Direktor der Abteilung für Tierwanderung. Zum Einstieg einfach mal die Frage. In all den Jahren haben Sie ja unzählige Tiere beobachtet. Welches Tier hat Sie denn in seinem Verhalten am meisten überrascht?
Also ich würde jetzt mal sagen, fast jedes Tier, das wir wirklich im Detail
diplomatisch
beobachten. Nee, das ist wirklich so, weil jedes Mal, wenn wir genau hinschauen, gibt's unfassbare Neuigkeiten. Da gibt's Tiere, die ein Schwarzstorch, der übers Mittelmeer fliegt, das er eigentlich überhaupt nicht sollte. Oder ein Weißstorch, der dreimal über die Sahara fliegt im Jahr, was auch nicht sein sollte. Oder ein Kuckuck, der von Kamtschatka aus nach Angola fliegt. Also es ist unfassbar, was da alles auf der Welt passiert und was uns die Tiere, die individuellen Tiere sagen können.
Manchmal sind diese Überraschungen ja auch unangenehm. Also ich habe es eben gesagt, sie sind schon von Haien angegriffen worden, von einer Reißratte attackiert worden. Trüben solche Erlebnisse denn manchmal auch ihr Verhältnis, das ja eigentlich sehr harmonisch ist, also ihr Verhältnis zur Tierwelt?
Eigentlich überhaupt nicht, weil man muss sich einfach nur auf die Tiere einstellen. Ich meine, dass ein Hai versucht, etwas im Wasser Schwimmendes, was sich nicht vernünftig bewegen kann, also ich, zu fressen, das ist ja völlig klar.
Kann man ihm nicht übel nehmen.
Genau. Und von daher, oder eine schwarze Mamba, dass die einen versucht zu beißen, wenn man zu nahe kommt. Solche Sachen gibt's einfach, man muss halt einfach aufpassen.
Herr Wikelski, dieses Internet der Tiere, bei dem Begriff fragt sich ja jetzt jeder, was damit eigentlich gemeint ist. Könnten Sie das für uns einmal definieren zum Einstieg?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Tiere haben Informationen, die wir nicht haben. Und wenn wir diese Informationen zusammenschalten von den eben intelligentesten Sensoren, die es draußen in der Welt gibt, dann haben wir ein unfassbares neues Informationssystem, das Internet der Tiere.
Ja, jetzt haben Sie ein Informationssystem beschrieben, das Sie ja selbst geschaffen haben. Dahinter steckt nämlich ein sehr beeindruckendes Projekt, das Sie über Jahrzehnte aufgebaut haben. Ein satellitengestütztes Beobachtungssystem für wilde Tiere. Das nennen Sie das Icarus-Projekt. Damit wir uns das mal vorstellen können. Wie funktioniert dieses Icarus-Projekt genau?
Naja, vielleicht als erstes mal, Icarus ist ja International Cooperation, also internationale Kollaboration. Das heißt, da geht es darum, alle Gruppen auf der Welt, die an diesen Themen arbeiten, und das sind ziemlich viele, es sind vielleicht 1000 oder 1500 Gruppen weltweit, dass wir die zusammenbringen, dass wir die Daten zusammenbringen und dann eben über das Internet der Dinge, also das IoT, Internet of Things, diese Daten in eine Datenbank schicken, die MoveBank, die bei uns in Deutschland hier existiert, bei Max Planck und an der Uni Konstanz. Und dadurch es schaffen, diese Information zu verknüpfen und eben aus dieser Information völlig neue Informationen zu bekommen. Ich vergleiche das immer wie vor 10, 15 Jahren hatten wir noch keinen Google Traffic. Das heißt, wir konnten nicht auf dem Handy schauen, wie denn der Verkehr heute ist. Das konnte sich damals niemand vorstellen. Und jetzt nimmt es jeder jeden Tag her, mehr oder weniger. Und so ähnlich wird es mit dem Internet der Tiere sein. Wir können uns jetzt noch gar nicht vorstellen, welche neuen Informationen wir in 10 Jahren über die Tiere weltweit bekommen, wie wichtig die Tiere für uns sind. Und wir gehen davon aus, dass diese Information genauso wichtig sein wird wie der Wetterbericht.
Vielleicht machen wir das mal ganz konkret. Sie haben gerade von ganz vielen, von Tausenden von Gruppierungen gesprochen. Wie viele Tiere sind denn weltweit mit Sendern ausgestattet?
Also wir haben in der MoveBank jetzt schon 1400 Tierarten. Das ist unfassbar, wenn man sich das mal vorstellt. Also so viele Tierarten kennt wahrscheinlich kein Mensch oder wenige. Das geht von der Libelle oder vom Schmetterling bis zum Blauwal oder zum Elefanten.
Und wir haben alle. Sie haben an einem Blauwal einen Sender angebracht?
Ja, also das kann man sogar eine Kamera draufklemmen mit einem Saugnapf, die dann wieder abfällt. Man kann sehen, was der in 1000 Meter Tiefe macht, was er da frisst. Also das ist unfassbar, was möglich ist. Aber das Wichtige für uns ist, wir nennen das Wearables for Wildlife, also Fitnessarmbändchen für Wildtiere. Und das ist ganz wichtig, weil diese großen Sender, die man früher hatte, diesen Riesendinger, die um den Hals hängen von Tieren, sowas will man eigentlich nicht mehr sehen. Das ist auch zu schwer. Die müssen so klein sein, dass die diese Tiere überhaupt nicht mehr stören oder so wenig wie möglich. Also zum Beispiel wie ein Vogelring. Wenn man so einen Storch mit einem Vogelring sieht, dann sagt jeder, ja okay, also der hat eine Nummer, der hat eine ID. Und diese Ringe werden jetzt gerade ersetzt mit elektronischen Ringen, das heißt mit wirklichen Fitnessarmbändchen für Störche, die dann eben überall herfunken können und sagen können, wie es ihnen geht und auch sagen können, hilf mir doch bitte, ich bin gerade irgendwo in einen Turm reingefallen, das haben wir alle schon erlebt. Und dann gibt es inzwischen Facebook-Gruppen, die den Störchen jede Sekunde hinterher fiebern und wenn denen was passiert, dann helfen die denen.
Ja, da sind wir schon beim ganz konkreten Nutzen. Also das nutzt den Tieren auch, dieses Internet der Tiere. Ich frage mich jetzt einfach nochmal, wie man diese Sender tatsächlich anbringt. Also bei dem Storch kann ich es mir noch so gerade vorstellen, aber bei dem Blauwal zum Beispiel?
Also beim Blauwal wird er an eine Flosse geklemmt oder eben mit dem Saugnapf drauf gemacht.
Aber wird der mit einer Harpune auf den Wal geschossen? Oder also ganz freiwillig machen die Tiere, also Fitnessarmbänder legt man sich ja freiwillig an, zumindest teilweise freiwillig. Aber wie kommt man an die Tiere ran?
Also in dem Fall beim Wal ist es so, da ist man mit der Panga, mit einem kleinen Boot draußen und dann mit einem langen Arm wird dann einfach so ein Saugnapf-Kamera zum Beispiel auf den Rücken gemacht. Und dann taucht er wieder ab und das war's. Also der merkt das überhaupt nicht. Aber bei vielen Tieren ist es eben so, dass man die im Moment noch anästhesieren muss, also betäuben muss, zum Beispiel ein Nashorn. Aber die Nashörner werden eh betäubt, um ihre Nashörner abzuschneiden, damit die von den Wilderern nicht geschossen werden, um eben diese Nashörner zu klauen, die Hörner zu verkaufen. Und bei anderen Tieren ist es so, dass man die zum Beispiel Vögel im Nest schon nimmt und einen Ring dran macht, einen elektronischen Ring. Also es gibt vielfältigste Möglichkeiten. Das Problem ist natürlich schon, wir wissen, wir stören die Tiere zum Teil. Also jetzt nicht beim Blauwal, da ist es kein Thema. Aber bei manchen Tieren stört man die. Aber wir sagen, das bringt den Tieren so viel. Also wenn ich jetzt ein, zwei Störche oder 15 Störche beringe, dann ist es für die Störche so wichtig, für den Schutz dieser Störche, auch für den dynamischen Schutz dieser Störche, dass es für uns ethisch okay ist, das zu machen, weil wir sagen, es bringt den Tieren mehr, als es ihnen schadet.
Also wenn wir kurz bei den Vögeln bleiben, ich habe gelesen, dass sie für Amseln zum Beispiel, da war es kein Vogelring, sondern eine Art elastischer Stringtang, was sie da angefertigt haben. Stimmt das?
Genau. Das ist auch in jahrelanger Arbeit ausgetestet, in Volieren optimiert. Also das ist wirklich der beste Stringtanger für einen Vogel, den es gibt. Der kann in einer Minute oder weniger draufgemacht werden. Und dann sitzt der kleine Sender eben hinten auf dem Bürzel und fliegt da mit. Aber die Amsel pflanzt sich wunderbar fort. Wir haben auch Überlebensraten gemessen. Die sind in dem Fall eher höher als bei denen, die keinen Sender haben. Also es scheint denen überhaupt nicht zu schaden.
Ja, vielleicht kommen sie auch ästhetisch gut an bei den anderen Vögeln.
Könnte auch sein. Sowas haben wir auch schon erlebt bei Pavianen. Da hat ein Pavian einen Sender gekriegt, ein Pavian-Männchen, und der hat dann alle anderen in der Gruppe angeschaut und hat gesagt, hier, das ist mein Sender, und da durfte dann niemand, das war dann tabu, niemand durfte da hinschauen, niemand durfte, das war einfach sein Fetisch.
Also löst dann auch einen gewissen Stolz bei den Tieren aus. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal Musik, die Sie sich ausgesucht haben, und zwar von Lou Reed, hören wir den Titel Walk on the Wild Side. Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Naja, so Feldprojekte sind manchmal schon ein Walk on the Wild Side. Ha!
Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
SWR 2 Tandem, heute mit Martin Wikelski. Er ist der Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Herr Wikelski, Sie haben ein satellitengestütztes Beobachtungssystem für wilde Tiere aufgebaut. Sie nennen es das Icarus-Projekt. Ursprünglich war es so, dass da Tiersender, also an Tieren angebrachte Sender, Daten an die internationale Raumstation gesendet haben. Sie haben also dadurch quasi aus dem Weltraum Nashörner, sogar Schmetterlinge, Amseln beobachtet. Dazu haben Sie kooperiert mit der russischen Raumfahrtorganisation. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine ist das allerdings nicht mehr möglich. Wie hat sich das denn auf Ihr Projekt ausgewirkt?
Seitdem sind wir dann natürlich da gesessen und gesagt, was machen wir? Hören wir jetzt auf? War das das Ende von 20 Jahren Arbeit? Oder versuchen wir, das neu aufzusetzen? Und wir haben unsere Ingenieure dazu gekriegt, in nächtelanger, wochenlanger Arbeit das neu aufzusetzen. Und es ist jetzt schon ein System im Orbit, ein Kleinsatellit, ein CubeSat, mit dem das neue Icarus getestet wird. Und ein anderer wird gerade in den Messkammern getestet. Der ist jetzt fertig für die Rakete nächstes Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr dann wieder ein funktionierendes, tolles System haben.
Sprechen wir mal darüber, was man mit diesem System eigentlich erreichen kann. Also zum Beispiel beobachten Sie das Verhalten von Tieren weltweit, um darüber Naturkatastrophen vorherzusagen, zum Beispiel Erdbeben. Wie geht das?
Ja, wir gehen in Zonen, wo wir Erdbeben erwarten, also wo die Seismologen sagen, da gibt es demnächst eins. Und dann besendern wir Tiere dort, vor allem die Tiere, die uns die lokalen Leute, Bauern aus der Gegend zeigen und sagen, hier diese Kuh und dieses Schaf und dieser Hase und diese Ziege.
Aber das sind Individuen, also es gibt quasi besonders begabte, befähigte Tiere.
Offensichtlich, das sagen uns zumindest die Bauern oder die Eingeborenen aus diesen Gegenden, die wirklich ihre Tiere kennen. Also wir waren zum Beispiel in den Abruzzen bei dem großen Erdbeben vor ein paar Jahren und haben dann eben die Bauern, die gerade versucht haben, ihren Stall wieder aufzuräumen, das Haus wieder irgendwie in Ordnung zu kriegen, gefragt, wie ist denn das bei euch? Habt ihr sowas? Kennt ihr sowas? Und dann haben uns ein paar gesagt, nö, geht weiter. Und einige haben dann gesagt, hier, das hat der Großvater schon gewusst und wir haben jetzt auch gerade, wie es der Großvater gemacht hat, den Kühen Wein mit Zucker gegeben, um sie zu beruhigen. Aber vor den Erdbeben sind die immer ganz aktiv und eben hier vor allem diese Kuh Bertha, die kann das. Und genau, also bei den Kühen ist es so, die frieren erstmal ein, da stimmt irgendwas nicht. Und dann werden aber die Hunde verrückt, weil die sehen, bei den Kühen stimmt irgendwas nicht und dann drehen die Schafe durch und dann drehen die Kühe durch. Also es ist wie ein Börsencrash letztendlich.
Aber ein Börsencrash, der positiv ist, weil man dadurch was sehen kann, voraussagen kann, was dann vielleicht dessen Folgen dann vielleicht erleichtert werden können.
Genau, man muss aber sagen, das ist alles noch experimentell. Wir sind natürlich nicht in vielen Erdbebenzonen im Moment unterwegs, weil wir einfach weder das Geld haben noch die Unterstützung. Das ist ja wahnsinnig schwierig, für sowas überhaupt Geld zu bekommen. Weil wenn man bei einer nationalen Forschungseinrichtung fragt, dann sagen die ja, also in 3 Jahren, was wirst du uns da liefern? Und man kann nicht sagen, dass wir in 3 Jahren einen Erdbebentest liefern werden, weil wir wissen ja nicht, ob dieses Erdbeben in 3 Jahren an dem Platz stattfinden wird. Ja. Also es ist ziemlich schwierig, sowas zu machen, aber bei Max Planck geht es.
Also ein geeignetes Forscherumfeld für Sie. Wie nehmen die Tiere denn Bedrohungen wahr? Was ist denn Ihre Hypothese da zu diesem sechsten Sinn der Tiere?
Also wir gehen davon aus, der sechste Sinn ist ja einfach die Zusammenschaltung dieser Information von Tieren. Das ist also nichts Magisches, das ist auch nichts Metaphysisches, sondern das ist das, was in der Physik und Chemie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bekannt ist. Das untersuchen wir jetzt endlich auch in der Biologie, weil wir die Möglichkeiten haben. Das heißt, wie interagieren Tiere und was entsteht daraus an neuem Wissen? Aber dazu muss ja erstmal jedes individuelle Tier irgendwas spüren und die ersten, denken wir, spüren das an ionisierter Luft. Das wissen wir von den Seismologen, Geologen, dass das in diesen Erdbebenzonen auftritt. Also da, wo ein zukünftiges Erdbeben stattfinden wird, ist der Druck aufs Gestein so hoch, dass da eben Gestein auch in die Luft geht, also als Ionen in die Luft geht und dann über die Luft transportiert werden kann. Ob das überall stattfindet und ob das wirklich das ist, wissen wir nicht. Aber das ist zumindest so, wie wir uns das im Moment vorstellen, wie wir testen können in der Zukunft. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Katzen und Hunden, weil da wird es jetzt nämlich ganz, ganz spannend, weil wir nicht nur unsere eigenen Sender anbringen, sondern mit der Firma Tractive die Katzen- und Hundesender als kommerzielles Unternehmen draußen hat auf den Katzen und Hunden, die Besitzer eben beobachten wollen, die wissen wollen, wo ihre Tiere hingehen. Und mit denen können wir jetzt arbeiten, anonym, um zu sehen, haben die wahnsinnige Aktivität vor großen Ereignissen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel schon 4.500 Tags in München am Laufen. Wir haben 450 in Konstanz am Laufen. Und jetzt schauen wir mal zum Beispiel Oktoberfest oder Neujahrsfeuerwerk oder ein Spiel in der Allianz Arena. Wird es durch die Katzen und Hunde uns mitgeteilt? Und wenn das der Fall ist, dann können wir das auf Istanbul zum Beispiel übertragen. Auch da gibt es natürlich viele von diesen Katzen- und Hundebesitzern, die eben diese Tags schon haben. Und dann können wir sehen, könnte man ein zukünftiges Erdbeben in der Türkei, das ja eben jetzt als Faultline, als Erdbebenlinie hochgewandert ist Richtung Istanbul, kann man das vorhersagen?
Also Naturkatastrophen ist ein Einsatzgebiet, ein sehr spannendes, finde ich. Ein anderes wäre, Seuchen vorherzusagen, also als solchen Frühwarnsystem diese Tierdaten zu nutzen. Zum Beispiel beobachten Sie da ganz genau die Bewegungen von Wildschweinohren. Was kann man denn erkennen, wenn Wildschweine ihre Ohren plötzlich langsamer bewegen?
Ja, das ist genau das, was jede Kindergärtnerin, jeder Kindergärtner sieht an den Kindern. Wenn sich die anders bewegen, dann sind die krank. Und genau dasselbe machen wir an Wildschweinen. Man kann innerhalb von 3 Stunden sehen, dass sich die Ohren langsamer bewegen, dass das eben ein Krankheitsverhalten zeigt, so ein Wildschwein. Und wenn das massiv ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es afrikanische Schweinepest ist. Und das ist natürlich wichtig, weil die wandert gerade nach Europa ein. Und jetzt können wir draußen auf den Wildschweinen eben sehen, in Echtzeit, was passiert gerade. Welches Schwein wird krank, wo? Und wenn man dann die Schweine pfeifen hört, dann kann man sagen, okay, jetzt geht man raus und unternimmt Gegenmaßnahmen.
Wenn die Schweine pfeifen, sehr schön. Würden die denn auch pfeifen, wenn es Krankheiten betrifft, die Menschen betreffen könnten? Also könnte man ihr System auch nutzen, um Krankheiten einzuordnen, vorauszusagen, ein Corona der Zukunft, das irgendwann dann tatsächlich Menschen packen könnte?
Auf jeden Fall. Wir sind ja zum Beispiel dabei mit der Vogelgrippe. Da war ja jetzt schon die erste Übertragung wieder auf den Menschen. Es ist eben möglich, dass sich solche Viren so evolvieren, dass die auch auf den Menschen gehen. Bei der Vogelgrippe eben besonders. Und da sind wir zum Beispiel dran mit unseren chinesischen Kollegen in den Seegebieten, wo diese Krankheit endemisch ist, wo sie jedes Jahr wieder auftritt, dass wir sagen, wir messen die Körpertemperatur von Enten, die dort sind, auch von den Hausenten, die dort auf den Seen schwimmen. Und wenn die hohe Körpertemperaturen zeigen, dann wissen wir, die nächste Vogelgrippe startet. Und dann kann man rausgehen und an diesen Stellen Proben nehmen und schauen, was ist es denn genau, also genetische Proben. Und dann vorhersagen über diese Wanderbewegungen, die wir eben jetzt schon auch mit künstlicher Intelligenz vorhersagen können, wann kommen diese Enten mit ihren möglichen Viren über Russland oder über Kasachstan nach Europa. Und was wird da auftreten?
Kennen Sie das von Ihren Expeditionen, Herr Wikelski, dass man körperlich nicht immer völlig unversehrt zurückkehrt?
Ja, das kann man wirklich sagen.
Haben Sie ein Beispiel? Was war die schlimmste Form von körperlicher, sagen wir mal, minimaler Versehrtheit?
Naja, also Malaria zum Beispiel oder ja, alle möglichen Krankheiten, die man aufgrabelt in verschiedenen Gegenden der Welt, aber natürlich auch zum Beispiel, dass man dann mal, dass einem ein Baumast auf den Kopf fällt und man ziemlich schnell ins Krankenhaus muss oder so, das kommt überall mal vor.
SWR 2 Tandem, Herr Bortz, ist Martin Wikelski. Seit über 2 Jahrzehnten erforscht er das Verhalten von wilden Tieren, die dazu mit Sendern versehen werden. Das können zum Beispiel Elefanten in den Savannen Afrikas oder Fledermäuse in Portugal sein. Herr Wikelski, was hat denn Ihre Begeisterung für die Natur, für wilde Tiere geweckt? Also waren Sie als Kind schon eher im Wald mit dreckigen Hosen und großen Augen als zu Hause auf dem Sofa?
Ja, wahrscheinlich. Also ich denke mal, ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einer kleinen Ortschaft. Mein Großvater hat einen Bauernhof gehabt und das war natürlich der beste Spielplatz. Und ich habe dort natürlich auch mitbekommen, wie ein traditioneller Bauer mit seinen Tieren umgeht und eben wie gut er die Individuen kennt. Also mein Großvater kannte jede einzelne Kuh, die er gemolken hat jeden Tag und wusste genau, was die macht und warum die das so macht. Und das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann versucht habe, Individuen wirklich zu verstehen draußen in der Welt.
Geboren sind Sie in München, da haben Sie auch später Biologie studiert. Und wenn man sich so ein bisschen informiert, was Sie danach gemacht haben, dann waren Sie eigentlich immer unterwegs. Also an ganz faszinierenden Orten, wo sonst kein Mensch hinkommt, Tiere beobachten. Also richtig zu Hause ausgehalten haben Sie es nie, oder?
Zu Hause ist es immer am schönsten.
Also doch, zurückkommen.
Genau. Aber es gibt natürlich wahnsinnig tolle Orte auf der Welt, zum Beispiel Bhutan oder Galapagos oder die Arktis in Russland oder Süden Afrikas. Also es ist unfassbar, was es alles zu sehen, zu erleben gibt, aber klar, daheim ist immer am schönsten.
Das ist ja eigentlich eine ganz beruhigende Aussage für uns, die wir nicht an all diesen tollen Orten waren. Sie waren, Sie haben es gerade gesagt, zum Beispiel mal monatelang auf den Galapagos-Inseln, also auch ein Ort, wo sonst eigentlich kein Mensch hin darf. War das so der Höhepunkt Ihres Forscherlebens? Da will doch eigentlich jeder mal hin, also jeder Biologe oder Zoologe.
Ja, war es eigentlich schon. Vor allem waren wir eben, wie Sie gesagt haben, auf einsamen Inseln. Ich war mal ganz allein auf einer Insel für eine Zeit. Und das ist ganz besonders, weil eben in Galapagos in vielen Stellen die Tiere komplett zahm sind und das eigentlich so ist, wie man sich das Paradies vorstellt.
Sie klingen aber erstens, haben Sie Humor, das merkt man, zweitens klingen Sie auch sehr kaltblütig. In Ihrem Buch, das ich gelesen habe, da schildern Sie, wie Sie zum Beispiel bei einem Tauchgang von 6 Haien umkreist und angegriffen wurden. Sie haben es überlebt, sonst würden Sie ja nicht sitzen. Was macht man denn da, also in so einer Situation? Jetzt mal für alle unter uns, mich eingeschlossen, die eine Haiphobie haben.
Naja, also wir sind immer nur mit einer kleinen Zeltstange, so eine 50 cm Stange, Alustange ins Wasser gegangen. Und ich musste die Haie dann richtig auf die Nase stoßen und der letzte kam von schräg hinten. Das Spannende war, dass die dann 2 Tage später dasselbe mit dem kleinen Seelöwen gemacht haben, mit dem einjährigen Seelöwen und den total zerlegt haben. Also der war dann.
Die Haie haben das dann mit dem Seelöwen gemacht?
Genau.
Und was sie von ihnen gelernt haben? Dieses Musketierverhalten nach allen Seiten mit der Zeltstange zu fechten.
Naja, nee, die haben den auch umkreist und genauso wie mich und sind dann eben von hinten gekommen und haben den in den Hinterflipper gebissen. Dann hat der so geblutet, dass er nach einiger Zeit schwach war und dann haben sie ihn total zerlegt. Also das ist natürlich das normale Jagdmuster der Haie, kann man ihn auch nicht übel nehmen.
Ach, dann hatten die bei ihnen gelernt quasi, ne? Wie man ein Opfer umkreist.
Genau, beziehungsweise das machen die einfach so, das ist deren Strategie. Es war natürlich wahnsinnig spannend, sowas mal mitzuerleben, aber man muss es nicht unbedingt selber an sich erleben.
Ja, also es klingt sehr spannend und abenteuerlich. Forschung im Alltag, stelle ich mir vor, kann aber auch mal sehr dröge sein. Was war denn auf den Galapagos-Inseln das Langweiligste für Sie?
Oh, das Langweiligste gab es eigentlich gar nicht, weil da ist man dauernd draußen, man hat die Tiere um sich, man muss natürlich für sein eigenes Überleben sorgen, also das Wasser hertragen, das Essen bereiten, Brot backen. Also da gibt es eigentlich keine Langeweile.
Es klingt immer paradiesischer. Sie haben da Brot gebacken, Sie können sich das Wasser selbst besorgen. Also ganz all-inclusive war es ja doch nicht, ne? Also wie spartanisch war es denn unterm Strich?
Es war natürlich sehr spartanisch. Also wir haben da in einem Zeltlager gelebt und man darf ja nichts mitbringen, was irgendwie grün ist oder irgendwie wachsen kann auf diesen Inseln, damit man nichts einführt. Also es ist schon ein sehr, sehr spartanisches Leben, aber es kann ja auch sehr gut sein.
Ja. Was haben Sie denn so als Haupterkenntnis mitgenommen für sich? Kann man das kurz sagen?
Wir haben natürlich viele wissenschaftliche Ergebnisse mitgenommen, veröffentlicht, aber ich glaube, das Wichtigste war, dass ich verstanden habe, dass die Tiere uns mehr beobachten, als wir sie beobachten. Also wir haben dort Meerechsen studiert, aber alle anderen Tiere, die Tölpel, die Reißratten, die Seelöwen, haben uns ganz klar beobachtet und haben verstanden auch, wie die sozialen Interaktionen jetzt zwischen den Menschen, aber auch zwischen Mensch und Tier funktionieren. Und davon erzähle ich auch in dem Buch so ein bisschen, wie wir da drauf gekommen sind.
Also Sie haben ein Buch geschrieben über das Internet der Tiere. Da sind diese Geschichten von Ihren Erlebnissen auf den Galapagos-Inseln auch drin. Machen Sie es doch einmal konkret. Also ein konkretes Beispiel, wie Tiere Sie und Ihre Interaktion wahrnehmen und dann vielleicht Ihr Verhalten geändert haben.
Naja, es war der Baby Caruso. Das ist ein junger Seelöwe, der bei uns im Camp geboren worden ist am Strand. Der war dann weg, aber wir waren jedes Jahr dort. Und 3 Jahre später waren wir eben wieder dort. Und ich höre diese Stimme, die ganz, ganz markant war. Das war eben Baby Caruso, den wir gekannt haben, kennen da jeden individuellen Seelöwen. Und der hat versucht, die Weibchen anzusingen oder mit denen Techtelmechtel zu machen. Aber dann war der große Bulle eben da, der ihn verscheucht hat. Und der hat den fast erwischt, aber der Baby Caruso ist abgehauen und zwar Richtung meinem Zelt, das so 50 Meter vom Strand weg war und ist um das Zelt gelaufen und ins Zelt rein, unter den Tisch. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Den habe ich jetzt 3 Jahre lang nicht gesehen. Ich habe erst Angst gekriegt, weil ich gedacht habe, da kommt eben, das war ja ein großer männlicher Seelöwe zu der Zeit schon. Aber dann kam eben der große Bulle hinterher und wollte den verdreschen. Und der Bulle hat aber gewusst, unser Strand, Beachmaster, der Chef vom Strand, hat gewusst, er darf nicht in mein Zelt. Und so hat offensichtlich 3 Jahre vorher dieser junge Baby-Seelöwe mitgekriegt, wie mein Verhältnis zu dem Beachmaster ist und hat sich dann gerettet in der Zeit, wo er von diesem Beachmaster verfolgt worden ist, eben in mein Zelt rein.
Also der hat verstanden, wie effektiv Fluchen auf Bayerisch ist.
Ja, genau.
Als Schutzmauer. Genau. Ja. Wir hören nochmal Musik, auch Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar den Titel I Can See Clearly Now. Warum wollten Sie den gerne hören?
Ach, wenn man so auf dem Berg sitzt oder im Flugzeug und man fliegt über die Landschaft, dann ist das ein wunderschönes Gefühl und das kommt in diesem Song raus.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone.
SWR 2 Tandem, heute mit Martin Wikelski. Er beobachtet aus dem Weltall Nashörner, Amseln oder sogar Schmetterlinge. Er ist der Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts in Radolfzell. Herr Wikelski, Sie haben ein satellitengestütztes Beobachtungssystem für wilde Tiere entwickelt, das Internet der Tiere, so nennen Sie das. Sprechen wir zum Ende nochmal über mögliche Anwendungen. Also wir haben schon erwähnt, dass Tiere uns vor Naturkatastrophen warnen können, dass ihr Beobachtungssystem helfen kann, vor Seuchen zu warnen. Und jetzt will offenbar auch der Deutsche Wetterdienst Tierdaten nutzen. Also inwiefern, was können uns denn Tiere über das Wetter der nächsten Tage aussagen?
Ja, das ist sehr spannend. Wir haben während Covid gesehen, da waren weniger Flugzeuge unterwegs mit Messsensoren, dass eben der Wetterbericht schlechter war. Also konnte nicht so gut vorhersagen, was passiert. Da braucht man einfach Sensoren draußen und Tiere sind wunderbare Sensoren. Die wissen alles und die können auch alles messen. Wir haben zum Beispiel seit 20 Jahren schon bei der NOAA, also der US-Agentur, die für die Meeresforschung zuständig ist und Meeresbeobachtung, das System, das die Seeelefanten abfragen. Die geben den Seeelefanten kleine Sender mit, die tauchen auf 1000 Meter Tiefe irgendwo in der Drake-Passage in der Antarktis, wo keine andere Boje, kein Schiff hinkommt und messen für uns die Temperatur, die Salinität, die Strömungen im Meer, die ganz wichtig sind, um zu verstehen, ob zum Beispiel der Golfstrom noch funktioniert. Und genau so wollen wir das jetzt, können wir das jetzt auch mit den Wetterdiensten machen. Unsere Störche fliegen nach Afrika und messen dort den Wind, die Temperatur, die Thermik. Unsere Adler sind in den Alpen unterwegs und messen dort den Föhn, die Aufwinde. Das sind unglaublich wichtige Daten, aber vor allem zum Beispiel auch in Gegenden. Unsere Schneegeier sind auf 8500 Meter im Himalaya unterwegs und da gibt es keine Drohne, die hochfliegt oder das messen kann, aber unsere Geier machen das wunderbar.
Es ist total beeindruckend. Es klingt wie so eine Armada von Superhelden, die ausgesandt wird in die ganze Welt. Was hat denn eigentlich diese Armada davon? Also was haben die wilden Tiere davon, dass sie senderbestückt durchs Leben gehen?
Ja, für uns ist eigentlich die Motivation, die Tiere zu schützen. Und was wir machen, ist, dass wir einfach sagen, dass wir jedem versuchen mitzuteilen, was können uns die Tiere denn sagen? Weil Wenn man sich das vorstellt, ein Spürhund oder ein Lawinenhund oder ein Wachhund, den wird man ja immer nur schützen, den wird man immer nur gut behandeln. Wildtiere behandelt man zum Teil nicht gut. Und deswegen sagen wir, die Information, die wir von den Wildtieren bekommen, ist genauso wichtig wie die von dem Wachhund, von dem Lawinenhund. Und deswegen müssen wir auch die wilden Tiere draußen schützen. Und das ist für uns eigentlich die Hauptmotivation.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch ganz konkrete Situationen, in denen man dann Tieren helfen kann, wenn die in Not geraten sind, wenn sie eben einen Sender dabei haben.
Genau, zum Beispiel die Nashörner. Deswegen haben wir kleine Ohrmarken für Nashörner entwickelt. Wunderschöne kleine Dinger, die man überhaupt nicht mehr sieht. Und haben dann aber gemerkt, dass es nichts hilft, wenn wir das Nashorn oder wenn das Nashorn uns sagt, oh, da kommt gerade ein Wilderer, jetzt bin ich total nervös, weil dann ist es fast schon erschossen. Oder in vielen Fällen ist es dann erschossen. Deswegen haben wir jetzt angefangen, die ganzen anderen Tiere zu besenden, die Zebras, die Löwen, die Giraffen, die Gnus. Und die sagen uns, ob ein Wilderer durchkommt oder nicht und wo dieser Wilderer gerade ist. Das heißt, wir haben jetzt praktisch ein System, wo Tiere andere Tiere schützen, aber uns mitteilen, wo wir die Wildhüter hinschicken müssen, um dann den Wilderer abzufangen, um das Nashorn zu schützen.
Also in diesem Fall, da schützen Sie Tiere, wilde Tiere vor Menschen. Es gibt auch Situationen, auf die Sie jetzt gerade hinarbeiten, wo Sie Tiere voreinander schützen. Zum Beispiel ist es wohl so, dass Vögel demnächst keine Angst mehr vor Katzen haben müssen. Was haben Sie denn da? Woran arbeiten Sie da?
Genau, das ist ein tolles System. Wir haben da wunderbare Ingenieure bei unserem Institut, die das ausgearbeitet haben, dass wir Katzen kleine Halsbänder mitgeben können, die künstliche Intelligenz drauf haben und messen, was die Katze gerade macht. Da sind wir gerade in der letzten Phase, sowas in Großversuch zu machen, in so einem sozusagen klinischen Großversuch. Und wenn das Halsband dann erkennt, die Katze fängt an, einen Vogel zu jagen, dann stößt es einen Warnton von der Amsel aus.
Wie gemeint für die Katze?
Nee, das ist das Schöne. Wir wissen von Experimenten aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Katzen eigentlich nur sich anschleichen wollen und auf was draufspringen.
Ach, die wollen nur spielen.
Die wollen eigentlich nur spielen, weil die sind ja alle gut gefüttert, also diese Hauskatzen, die draußen rumlaufen. Das heißt, es macht den Katzen nichts aus. Wir erfahren ganz viel über die Gesundheit der Katzen und wir können Vögel schützen. Und damit haben wir ein gesellschaftliches Problem gelöst, weil es gibt auf der einen Seite viele Katzenliebhaber, viele Vogelliebhaber. Und das Problem ist eben, dass im Moment sehr viele Vögel von Katzen gefressen werden, aber in der Zukunft dann nicht mehr.
Angesichts dieser faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten, die wir jetzt besprochen haben, was wollen Sie denn mit Ihrer Forschung in den nächsten Jahren noch erreichen?
Oh, es geht gerade erst los. Wir haben ja jetzt eigentlich seit 5 Jahren, seit 10 Jahren maximal, gerade erst die Möglichkeit, Tiere weltweit lebenslang zu beobachten. Überall da, wo wir sie bisher nicht beobachten konnten. Und die Erfahrungen, die Daten, die Neuigkeiten, die wir da bekommen, sind unfassbar genial. Das heißt, jetzt ist eine Revolution in diesem Teil der Biologie und wir sind jetzt gerade erst dran, dass wir anfangen, diese Tiere weltweit zu beobachten, auch im Internet der Tiere zusammenzuschalten und zum Beispiel zu verstehen, unsere Kuckucke, wo gehen die denn hin? Okay, die gehen nach Angola. Jetzt ist es aber so, dass sie dort auch die russischen Kuckucke treffen oder die Kuckucke aus der Mongolei.
Die treffen sich alle in Angola.
Die über Indien und übers Kap von Afrika dahin fliegen, aber sogar die aus Kamtschatka, also fast von Alaska sozusagen, fliegen die über China, über Indien, über Afrika dorthin und treffen sich dort. Also ein Informationsnetzwerk dieser Kuckucke in Afrika und die treffen dort eben zum Beispiel auch auf die Flughunde, die sich in Millionen in Kasanka in Sambia treffen, um von dort eben dann wieder den ganzen afrikanischen Kontinent zu bereisen. Und die können uns zum Beispiel sagen, wo Ebola steckt, wo der wirkliche Wirt von Ebola steckt. Also diese ganzen Sachen sind ja gerade erst im Kommen. Das heißt, wir haben eine Revolution in the making, die wir jetzt in den nächsten Jahren, das ist wie die Entdeckung der Tiefsee, dass man einfach mal sagen kann, wir können jetzt endlich Sachen sehen. Das ist wie, als wenn wir jetzt ein Mikroskop haben und vorher nichts sehen konnten. Also die Möglichkeiten sind absolut großartig.
Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wir haben viel darüber gesprochen, was Sie und wir über Tiere gelernt haben. Was können wir denn von den Tieren lernen?
Wir können ganz viel lernen, wie wir auch in Sozialsystemen miteinander umgehen. Wir haben ja da jetzt eine neue Gruppe, die McCrowfoot aus Amerika, die nach Konstanz gekommen ist, um das zu untersuchen, um eben von Tieren zu lernen, wie man denn in verschiedenen Umwelten ein Sozialsystem bauen müsste, um vernünftig und nachhaltig in diesen sozialen Systemen zusammenzuarbeiten.
Martin Wichelski, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Philipp Bell und mein Name ist Patrick Bartarilo.